Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ernst Barlach ist der überragende Bildhauer und Zeichner des deutschen Expressionismus. Er war aber auch ein leidenschaftlicher Briefeschreiber. Mehr als 2000 Briefe sind bekannt und nun erstmals vollständig versammelt in einer vierbändigen Ausgabe des Suhrkamp Verlags zum 150. Geburtstag von Ernst Barlach. Herausgegeben von der Barlach Stiftung, dem Barlach Haus und der Universität Rostock. Ein Konvolut von 2.886 Seiten. Noch 100 Seiten mehr also als gedacht von mir. Wer wird das lesen, fragt man sich. Drei jedenfalls hätten es gelesen, wenn man sie denn gelassen hätte. Holger Helbig, einer der Herausgeber, der Schauspieler Charlie Hübner und der Schriftsteller Ingo Schulze, mit dem ich nun in Berlin verbunden bin. Guten Tag, Herr Schulze.
Guten Tag.
Was brachte Sie zu Barlachs Briefen?
Kam eine Einladung, ob ich da in dieser Boy Group mitmachen würde, und das habe ich sehr gern getan.
Jetzt sind Sie nicht unterwegs wie geplant. Sie hätten durchs Land reisen sollen in diesen Monaten und daraus lesen. Wie viel haben Sie denn drin lesen können? 2.986 Seiten, habe ich gesagt. Sie konnten bestimmt nicht alle lesen.
Naja, man könnte ja meinen, in der Zeit hat man dann wirklich die Möglichkeit, das alles zu lesen. Aber man muss, glaube ich, nicht alles lesen. Man kann sich ja auch, gerade wenn eine bestimmte Zeit interessiert oder bestimmte Werke von ihm interessieren, dann da herumlesen. Es ist einfach wirklich so eine Quelle, die man einsteigt, und man bekommt ein historisches, ein künstlerisches, ein persönliches Bild. Also das ist ein wunderbarer Fundus.
Ernst Barlach kommt eigentlich aus Holstein, hat aber lange Zeit in Güstrow gelebt, in Mecklenburg. Güstrow ist auch der Sitz der 1994 gegründeten Barlach-Stiftung. Und Sie waren als Jugendlicher schon ein Barlach-Bewunderer. Was haben Sie an ihm bewundert?
Ich bin 1977 in Dresden in eine Ausstellung von ihm geraten. Also da war ich 14, 15. Und das war so meine erste bewusste oder erste Kunstausstellung, die ich bewusst gesehen habe. Und das war für mich schon etwas, das man ganz unmittelbar angesprochen wird. Das, also wenn man sich die Plastiken anschaut, aber auch die Zeichnung, aber damals vor allem die Plastiken. Und wenn man dann aber sich mehr Zeit nahm, was ich da bei diesem Ausstellungsbesuch lernte, dann war das schon sehr interessant zu sehen, wie diese Reduktion Ausdruck produziert. Also wie manche Dinge sehr grob gehalten sind, aber doch so eine schlüssige Form gefunden wurde, und was dann eben sehr fein gearbeitet ist. Also wenn man sich gerade die Münder bei Barlach anschaut und zu fragen, wo kommt eigentlich jetzt dieser Ausdruck her, wo diese Innigkeit, woher diese Kraft?
Während die Körper dann oft nur so eine Art Schwung sind im Material. Also das ist dieser Gegensatz zwischen den sehr fein herausgearbeiteten Partien und den dann doch auch sehr glatten Passagen, in Bronze in der Regel bei Barlach.
Darf ich korrigieren?
Ja,
also ich bin jetzt nicht wie so ein Schulmeister, aber ja, das war mir auch lange nicht bewusst, dass wirklich das Hauptwerk ist, denn es ist wirklich in Holz. Mhm. Also das, was er gemacht hat, ist hauptsächlich Holzarbeiten, und das ist ja auch so ein Prozess. Manchmal interessiert einen das und dann das, aber es sind auch so viele Details, die dann wichtig werden. Also und gerade Holz ist ja auch immer was ganz Lebendiges.
Hat sich Ihr Bild von Barlach denn dann durch die Lektüre der Briefe nochmal verändert?
Naja, ich wusste einfach nicht so viel von ihm. Was ich so interessant daran finde, ist, wie er mit Sprache umgeht. Er ist ja auch wirklich ein Schriftsteller. Also Uwe Johnson hat ja seine Diplomarbeit über eine Prosaarbeit von Barlach geschrieben. Er ist ein wichtiger Dramatiker. Und in diesen Briefen merkt man, wie er eigentlich mit Sprache umgeht. Eigentlich wirklich wie so ein Bildhauer. Und die Formulierungen sind oftmals sehr krude und ungewöhnlich, aber doch sehr, sehr treffend. Und das Schöne an den Briefen ist, die sind nicht für die Ewigkeit geschrieben, sondern wirklich für das Gegenüber oder die Gegenüber. Und also man merkt, das ist eigentlich in dieser doch mehr oder weniger Einsamkeit in Güstrow, das ist so sein Salon. Also mit diesen Briefen hält er Kontakt zur Welt, mit den Leuten, die ihn angehen, denen ihn was angehen.
Vielleicht sind ja gerade diese ungewöhnlichen Formulierungen auch der Schlüssel dazu, zu gelungener Kommunikation auf diesem Weg. Wir fragen uns ja heute auch häufig, wie man eine E-Mail so formuliert, dass sie richtig verstanden wird. Das ist oft gar nicht so leicht, und so ist das in Briefen wahrscheinlich auch gewesen, so dass man mit ungewöhnlichen Formulierungen, mit ungewöhnlichen Einfällen besonderer Kreativität natürlich auch etwas signalisiert, mindestens Interesse.
Ja, also er ist jemand, der, glaube ich, zu allen Dingen immer so einen eigenen Weg finden muss. Der ist ja in diesen Versuchungen der Zeit, also hat er da auch ganz schlimme Sachen gemacht, so mit dieser Begeisterung für den Ersten Weltkrieg, wo man merkt, er ist seiner Zeit sehr, sehr verhaftet gewesen und hat sich da aber auch immer rausgearbeitet. Er musste das nur immer alles selbst machen. Also das, er hat eigentlich nichts Vorgefertigtes genommen. Und das spürt man sehr in den Briefen. Also da ringt einer um Gedanken.
Er ringt auch um sein Verhältnis zum Nationalsozialismus, beziehungsweise überhaupt die Möglichkeit, in diesem System weiter zu existieren. Als Jude galt seine Kunst als entartet, Aufträge hat er keine mehr bekommen, emigrieren wollte er aber auch nicht. Was liest man über dieses Schicksal in den Briefen?
Naja, ihm ist ja immer der Vorwurf mit Anführungsstrichen gemacht worden, er sei Jude. Er war kein Jude, er wurde als Bolschewist beschimpft und schon Ende der 20er Jahre oder eigentlich schon mit der Auftragsvergabe gerade für seine öffentlichen Arbeiten, diese Ehrenmale, also ob das in Hamburg ist, in Kiel oder dieses Ehrenmal im Magdeburger Dom, was das Größte ist, gab es ja von Anfang an immer die größten Angriffe. Und man kann Zeitungsartikel aus dem Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre lesen, wo man denkt, es brauchte gar nicht die Nazis, um gegen ihn vorzugehen. Und das ist dann für ihn, er war keinesfalls irgendwie anfällig gegenüber den Nazis, aber als die Machtergreifung kam, brachen ihm alle Dinge weg. Die Angriffe waren persönlich, es flogen die Fensterscheiben, einer wurde angespuckt. Und dann war dieses Paradoxon, dass es innerhalb der Nazis, also mit Goebbels, der Arbeiten von Barlach besaß, durchaus welche gab, die ihn hofierten. Und es war ein Kampf, das habe ich auch als Erste aus den Briefen gelernt, zwischen Goebbels und Rosenberg, welche Kunstrichtung sich durchsetzt. Das hatte sich dann 37 mit der entarteten Kunst zugunsten Rosenbergs entschieden. Aber Barlach hoffte einfach, dass seine öffentlichen Arbeiten nicht abgebaut werden, dass er überhaupt die Möglichkeit hat, weiter Geld zu verdienen, und hat da unseligerweise auf Drängen des Goebbels Ministeriums auch so eine Loyalitätserklärung für Hitler unterschrieben, die er dann sehr bereut hat. Aber er war dann praktisch mittellos. Also wenn Remzner ihm nicht diesen Fries der Lauschenden da in Auftrag gegeben hätte und dann gekauft hätte, hätte er überhaupt keine Einnahmen gehabt.
Vier Bände erzählen nun über das Leben von Ernst Barlach, nämlich aus den Briefen, die er geschrieben hat. Mehr als 2200 sind erhalten und nun als kritische Ausgabe bei Surkamp erschienen. Der Schriftsteller Ingo Schulze hat uns davon erzählt. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.